Zusammenspiel von Bund, Land, Kommunen, Verbänden, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern, also den privaten Akteuren, gelingen kann. Diesen gemeinschaftlichen Ansatz Rechnung zu tragen, wurden bereits vor über 10 Jahren in Rheinland-Pfalz 25 Hochwasserpartnerschaften gegründet. Ein Schwerpunkt unserer Bemühungen liegt nun in der dringenden Gründung von Wasserverbänden zur gemeinsamen Bewirtschaftung von Flüssen und Bächen. Eine ganzheitliche Betrachtung der Gewässer von der Quelle bis zur Mündung, einschließlich der Einzugsgebiete, ist unabdingbar. Dies erfordert eine verbindliche Struktur, die sowohl die hochwasservorsorgende Gewässerunterhaltung als auch den Gewässerausbau umfasst. Durch die Schaffung von Retentionsräumen, Auenanbindungen und Renaturierungen können die Potenziale des natürlichen Hochwasserrückhalts optimal genutzt werden. Die Bildung kommunaler Zusammenschlüsse wird seit der letzten großen Änderung der Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung im Jahre 2021 durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität aktiv gefördert. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, die gemeinschaftliche Hochwasservorsorge auf eine solide und dauerhafte Basis zu stellen. Und ich denke, hier kann man noch mal sagen, sind die hohen Förderquoten, teilweise die ersten 3 Jahre im Anlauf, ein wunderbares Mittel mit hohen Quoten, 80-90%, 200.000 Euro in der Maximalförderung, um den Kommunen hier auch einen wirklich guten Anschub zu geben. Denn eins muss man auch sagen, in der Regel sind die Kommunen die Gewässerunterhaltungspflichtigen, aber eben die Zusammenarbeit, ich habe es eben beschrieben, ist unabdingbar, um Ober- und Unterliga gemeinschaftlich an ihrer Aufgabe arbeiten zu lassen. Ein solches Beispiel ist nämlich an der Ahr zu finden. Dort ist man den Schritt in die Richtung Gewässerzweckverband gegangen. Und hier übernimmt die SGD als obere Wasserbehörde die Unterhaltung und zeigt, wie erfolgreich die Kooperationen aussehen können. Ich möchte noch auf einen anderen Aspekt zum Ende meiner Redezeit eingehen. Auch das ist ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Thematik Vorsorge, nämlich der Elementarversicherung. Unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich jüngst klar für eine generelle Pflichtversicherung ausgesprochen, unsere Umweltministerin im Übrigen auch. Das ist gut so. Viele Menschen können bisher keine Versicherung abgeschlossen oder dies nur mit hohen Auflagen. Es wird nicht funktionieren, dass Bund und Länder die Schäden von Extremereignissen dauerhaft mit Steuergeldern auffangen. Eine Pflichtversicherung würde die Folgekosten solidarisch verteilen und verhindern, dass Menschen nach einer Flutkatastrophe vor dem finanziellen Ruin stehen. Unsere oberste Priorität muss deshalb sein, dass der Schutz von Menschenleben, also das Schutz von Menschenleben und deren Hab und Gut im Gleichklang unsere Priorität erfahren und dass wir die Menschen, die ständig gefährdet sind von den zunehmenden Ereignissen, die entsprechenden Schutz erfahren. Wir möchten weiterhin mit Vollgas daran arbeiten und tun dies weiter und hoffen, dass die Gemeinden die Unterstützung, die das Umweltministerium anbietet, auch gut und kräftig nutzen, damit Schutzmaßnahmen entsprechend umgesetzt werden können. Vielen Dank.
Für die CDU-Fraktion spricht der Abgeordnete Schreiner.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja schon klar, was von dieser Aktuellen Stunde als Botschaft ausgehen soll aus Sicht der Ampelfraktionen, dass sie alles im Griff hat, dass alles gut läuft, dass es eben eine Gemeinschaftsaufgabe ist, aber dass das Land dieser Gemeinschaftsaufgabe gerecht wird mit personeller Unterstützung, mit den entsprechenden Daten, mit entsprechender finanzieller Förderung. Das ist klar, dass Sie diese Botschaft senden wollen, aber ich sage, wir reden regelmäßig davon und ich möchte einfach, weil die Schatten dieser großen Flutkatastrophe vom Juli 2021 ja über der ganzen Legislaturperiode liegen, möchte ich einfach daran erinnern, dass die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen genau diese Aktuelle Stunde zu diesem Thema, was wir heute beantragen, auch am 14. Juli 2021 beantragt hatte. Und um 17 Uhr sagte die Umweltministerin an diesem Pult: Für uns als Gesellschaft heißt das, wir müssen unsere Vorsorge weiter vorantreiben. Rheinland-Pfalz ist im Bundesvergleich bei der Starkregenvorsorge Spitzenreiter. Zitat Ende. Das war die Aussage, als in Schuld der Pegel schon weggeschwommen war. Und worauf es uns, glaube ich, in diesem Haus ankommen muss, ist, dass wir aufhören, alles in schöne Worte einzupacken und zu sagen, es läuft alles großartig und wir sind auf einem guten Weg. Und nein, es gibt noch so viel zu tun. Ich habe hier, auch hier am Pult vor wenigen Monaten die Frage aufgeworfen, was wäre eigentlich, wenn es heute so anfangen würde zu regnen wie damals an der Ahr? Und ich habe gesagt, es würde genau so zu Überschwemmungen kommen. Und das Problem ist ja, an der Ahr sind die Menschen risikoavers, habe ich damals gesagt. Es ist aber überall im Land gibt es diese alpinen, eng eingeschnittenen Täler. Und dann ist es eben Mitte Mai zu diesen Starkregenereignissen gekommen, zu diesen Starkregenereignissen in der Pfalz, zu diesen Starkregenereignissen rund um den Raum Trier. Und es ist wieder, sind wir an einem Punkt, dass wir, dass Menschen schwere wirtschaftliche Schäden erleiden, dass wir letztendlich schon lange, lange wussten, an welchen Stellen wir nicht ausreichend vorbereitet sind auf die Flut. Und so wie es 2021 falsch war, zu formulieren, wir sind Spitzenreiter bei der Starkregenvorsorge, weil auch damals alle im Ministerium schon wissen konnten, dass wenn es an der Ahr doll regnet, dass es dann eben zu Überschwemmungen kommt. So ist es auch heute den Menschen Sand in die Augen gestreut, wenn Sie hier erklären, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Nein, wir haben unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht. Und die Regenfälle haben eben gezeigt am Hornbach und am Schwarzbach und an der Küll. Es ist ja angesprochen worden von Ihnen, Herr Steinbach. Sie haben ja gezeigt, dass wenn es stark regnet, wir eben noch nicht so weit sind, dass wir die Menschen schützen können vor diesen Naturgewalten. Inzwischen, und auch das war ja insbesondere an der Ahr Thema, aber inzwischen, ich würde auch sagen, es gibt bei ganz vielen Warnungen oder sowas, das, was leicht zu machen war, da sind wir bestimmt auch einen Schritt weitergekommen. Das will ich auch anerkennen. Ich glaube auch, dass, es hat eben jemand reingerufen, Enquete-Kommission und ich sag mal auch der Untersuchungsausschuss, viele Kolleginnen und Kollegen in diesem Haus haben sich ja in den letzten 3 Jahren intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und ich glaube, dass unsere Arbeit hier und die Arbeit auch in der Verwaltung dazu geführt hat, dass es zweifellos ein höheres Bewusstsein gibt und dass die Dinge, die leicht zu erledigen sind, mal eine neue Homepage aufzusetzen und dafür zu werben, dass man sich auch damit auseinandersetzt, inwiefern sein persönliches Eigentum von Hochwasser bedroht ist, dass das besser geworden ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber im Kern, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Spaten muss in den Boden. Der Spaten muss in den Boden. Sonst werden wir an der Alsenz und an der Ruwe und am Hornbach und am Trierbach, wir werden die Menschen nicht davor schützen können, dass ihr Vermögen den Bach runtergeht. Und letztendlich kommen Menschen auch immer wieder persönlich mit Leib und Leben in Gefahr. Also, ich glaube, es ist der falsche Zungenschlag. So richtig es ist, Frau Kollegin, dass wir regelmäßig darüber reden müssen. Es ist der falsche Zungenschlag, sich hier hinzustellen und zu sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind Vorreiter, wie Herr Steinbach das formuliert hat. Wir haben noch viel, viel Hausaufgaben zu tun. Danke.
Wir dürfen Gäste im Mannerfeldischen Landtag begrüßen. Zunächst Schülerinnen und Schüler der berufsbildenden Schule aus Kirn, hier die Berufsschulklasse der Industriemechaniker. Herzlich willkommen bei uns. Und zu Gast bei uns sind Ratsmitglieder und Ehrenamtliche aus dem Landkreis Kusel. Herzlich willkommen bei uns. Und jetzt spricht für die AfD der Abgeordnete Schönborn.
Präsident, meine Damen und Herren, die Überschwemmungen nach Starkregen zu Pfingsten haben in Rheinland-Pfalz und im Saarland schwere Schäden verursacht, vollgelaufene Keller, beschädigte Gebäude, blockierte Straßen durch Erdrutsche. All das macht uns betroffen und sorgte in beiden Ländern für hohe wirtschaftliche Verluste, mindestens in dreistelliger Millionenhöhe. Und an dieser Stelle möchte ich im Namen meiner Fraktion den zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehren, der Polizei, den unzähligen ehrenamtlichen Helfern vom Technischen Hilfswerk und anderer Hilfsorganisationen und allen weiteren meinen Dank und meine Verbundenheit aussprechen, die bei der Bewältigung des Hochwassers tatkräftig angepackt und Hilfe in der Not geleistet haben. Vielen Dank, euer Beitrag ist von unschätzbarem Wert. Meine Damen und Herren, dass dieses Starkregenereignis und seine Auswirkungen nun dazu beitragen, dass die Diskussion um einen verstärkten Hochwasserschutz neu angefacht wird, ist zu begrüßen und im Übrigen auch notwendig. Es ist aber, und das muss auch mal deutlich gesagt werden, scheinheilig, wenn die Scheinwerfer nach einer solchen Katastrophe kurz erschrocken auf die offensichtlichen Versäumnisse gerichtet werden, während insbesondere Bevölkerungs- und Katastrophenschutz jahrzehntelang kaputt gespart wurden. Denn zu einem umfassenden Hochwasserschutz gehören auch ein vernünftig etabliertes Warnsystem und klare Zuständigkeiten. Im tatsächlichen Notfall braucht es zudem verantwortungsvolle Politiker, die sich nicht wegducken, die kommunizieren, die rasch handeln und die wissen, was sie tun. Wenn ich an die Ahrtalflut zurückdenke, dann kann man dieser Landesregierung leider keinen verlässlichen Hochwasserschutz zutrauen. Und dass sich Flutversagerin Anne Spiegel von den Grünen nun anscheinend für ein Politik-Comeback in Stellung bringt, spricht Bände, dass ihre Partei nichts aus der Vergangenheit gelernt hat. Meine Damen und Herren, neben verstärkten Investitionen in moderne Frühwarn- und Simulationssysteme sowie Sensortechnologien, die präventive Maßnahmen ermöglichen, benötigen wir einen effektiven Hochwasserschutz, den Ausbau und die Instandhaltung von Deichen und Schutzwällen, um gezielte Schutzbarrieren gegen Hochwasserereignisse zu gewährleisten. Hinzu kommt die Verwendung von Regenrückhaltebecken, die natürliche Wasserflüsse regulieren und extreme Hochwasserspitzen abfangen können. Darüber hinaus sollten wir Versiegelungen vermeiden und gegebenenfalls auch zurückbauen. Ebenfalls kann die Renaturierung von Flussläufen ihren Beitrag leisten, zumindest dort, wo es verhältnismäßig und pragmatisch ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Förderung einer flächendeckenden Aufforstung der Wälder. Eine wichtige Rolle dabei spielen, Wasser zu speichern und die Hochwassergefahr zu mindern. Außerdem sollte Totholz in waldreichen Gebieten nahe Gewässern regelmäßig entfernt werden, damit sich dort kein Wasser aufstaut und es letztendlich zu Überschwemmungen kommt. Außerdem sind die Regierenden endlich gefordert, für eine verlässlichere und effiziente Finanzierung des Hochwasserschutzes zu sorgen. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich hier noch so weit aus dem Fenster lehnen, bin ich doch besonders herausgefordert, kritisch anzumerken, dass in Rheinland-Pfalz laut einem Medienbericht im zurückliegenden Jahr rund 1,6 Millionen Euro des Bundes für den Hochwasserschutz nicht abgerufen wurden. Also mich macht das ein Stück weit sprachlos, weil es offensichtlich aufgrund von unklaren Zuständigkeiten und Bürokratie nicht geschah. Im Umweltausschuss werden wir in dem Kontext nachhaken, welche Mittel in den vergangenen Jahren liegen geblieben sind. Werte Kollegen, auf der Umweltministerkonferenz in Bad Dürkheim wurde die Forderung einer Gesetzesänderung hinsichtlich von Klimaanpassungsmaßnahmen laut. Das ist nichts weiter als ein Vorwand und ein Ablenkungsmanöver. Für effektiven Hochwasserschutz bedarf es dringend einer Entbürokratisierung und keiner Ideologisierung des Grundgesetzes. Gleichzeitig haben insbesondere die Antragsteller kein Problem damit, Hochwasser politisch zu instrumentalisieren und für die eigene Klimaagenda einzusetzen. In regelmäßigen Abständen auftretende Überschwemmungen werden missbraucht, um einerseits vom eigenen Versagen abzulenken und andererseits um die vermeintliche Notwendigkeit des sogenannten Klimaschutzes, also der Deindustrialisierung Deutschlands, zu begründen. Ein natürliches und schon immer auftretendes Phänomen wie der Klimawandel, das nicht verbal widersprechen kann, soll nun wieder mal als Sündenbock herhalten, als Sündenbock auch für menschliches Versagen in der Politik. Meine Damen und Herren, Wärmepumpen, und E-Autos werden aber auch die nächste Hochwasserlage nicht verhindern, weswegen wir uns auf die eben von mir beispielhaft genannten Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen konzentrieren sollten, wie wir es von der AfD schon lange fordern. Mehr dazu in der zweiten Runde. Vielen Dank.
Für die FDP-Fraktion spricht der Abgeordnete Weber.
Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal vielen Dank an die Kollegen der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für die heutige aktuelle Debatte mit dem Thema Hochwasser und was ist in Rheinland-Pfalz in den letzten Monaten, aber darüber hinaus in anderen Bundesländern passiert und was ist auch schon in Maßnahmen umgesetzt bzw. schon in der Pipeline, was dem Hochwasser dann vor Ort dienlich ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben Anfang Mai auch in der Eifelregion mit lokalen Starkregenereignissen große Herausforderungen gehabt. Bei mir im Nachbarort Jünkerath-Klath ist innerhalb von 2 Stunden 95 Liter Wasser vom Himmel gefallen und in 12 Stunden 115 Liter Wasser vom Himmel gefallen. Wir haben die Herausforderung, dass seit Oktober wir andauernd Regen hatten, die Böden sind gesättigt, die Bäche sind voll gewesen und diese Mengen in kurzer Zeit hat dann dazu geführt, dass in vielen Regionen, ob in Körn, ob in Trier, ob in der Pfalz, aber auch bei uns in der Eifel, dann diese Hochwasserschäden zutage getreten sind und da auch natürlicherweise Gebäude, Häuser, Firmen und Eigentum in, beschädigt worden sind. Und ich danke zuerst mal an dieser Stelle dem Innenminister und der Wirtschaftsministerin, dass auch dort mit geldlichen Mitteln zur Verfügung stehen bzw. Maßnahmen gefördert werden und auch den Eigentümern dort schnelle Hilfe angeboten worden ist. Einmal vielen Dank für diese schnelle Reaktion. Aber wenn wir uns diese Diskussion genau anschauen, dann sind schon viele Dinge genannt worden, die in der Pipeline sind, auch aus der Enquete-Kommission heraus, die dort besprochen und in dem Endschlussbericht mit verfasst sind. Aber wir müssen auch über ein paar Dinge reden, die lokal vor Ort vielleicht, was die Gewässer erster, zweiter und dritter Ordnung dann zuständigkeitshalber dann vielleicht in den Kommunen, vom Landkreis, von der Verbandsgemeinde gemacht werden muss. Und da sind die Zuständigkeiten der Gewässerordnung, wenn es um Vorflut oder wenn es um Bäche geht, dass dort halt auch die Maßnahmen wahrgenommen werden. Ich kann für unseren Landkreis sagen, dass in den letzten 2 Jahren weit über 500.000 in der Gewässerordnung der Zuständigkeit des Landkreises Vulkaneifel in die Hand genommen worden sind, um halt die Gewässer von Totholz bzw. von anderen Dingen zu befreien, um auch die Fließfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das sind Dinge, die man machen kann. Aber ich stelle auch fest, dass in vielen Kommunen, gerade was die Gräben und die Entwässerung anbelangt, die Unterhaltung zu wünschen übrig lässt bzw. dort auch ein Ansatz gesehen werden kann. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute thematisieren möchte, ist, dass wir auch bei dem Thema Hochwasservorsorgekonzepte bzw. auch hochwasserthematisch haben, Zyklonkonflikte haben mit dem Thema Hochwasser, erneuerbare Energien und Landwirtschaft. Wir haben gerade in gewissen Kommunen viele Bestrebungen, erneuerbare Energien gerade in Freiflächenphotovoltaik zu investieren, berechtigterweise. Wir haben aber daneben die Herausforderung, und ich nehme da das Ahrtal und die A-Region beispielhaft, aber ich sehe auch andere Regionen, wenn ich Richtung Wittlich gehe, aber auch bei mir im Landkreis Vulkaneifel, dass der Konkurrenzdruck mit der erneuerbaren Energien und mit der Renaturierung von landwirtschaftlichen Flächen letztendlich bei der Landwirtschaft als Flächenverbrauch ankommt. Und wenn wir täglich in Rheinland-Pfalz einen Flächenverbrauch von über 8 Hektar haben, 2019 lagen wir über 1 Hektar, dann ist das ein Zielkonflikt, den die Landwirtschaft bewegt. Die Landwirtschaft bietet sich als konstruktiver Partner an, diese Zielkonflikte aufzulösen. Der Weg kann nur sein in Moderationen, in Kooperationen, was auch vom Land in den letzten Jahren mit diesen Hochwasserschutzkonzepten innerhalb der Ortslage und außerhalb der Ortslage angestrebt worden ist. Aber wir müssen halt auch bei dem Thema erneuerbare Energien die Partner, die Unternehmen mit an den Tisch nehmen, um diese Zielkonflikte aufzulösen zugunsten des Gewässers, zugunsten der Hochwasserschutzvorsorge. Und von daher muss im Prinzip diese runden Tische auch erweitert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist die Elementarversicherung angesprochen worden und das hat mich ein bisschen thematisch aufgeweckt. Ich möchte ein Beispiel sagen, wo ich am 21. Juli 2021 vor Ort war, in Weilerswist bei meinem Bruder und habe dort mit den Keller ausgepumpt. In Weilerswist in NRW, er hat 2020 eine Elementarversicherung abgeschlossen. Die Erft ist 500 Meter weit entfernt. Die Versicherung hat einen Höchstbetrag von 50.000 Euro zugelassen. Alles darüber hinaus war mit der Elementarversicherung nicht abdeckbar. Wenn man in der Elementarversicherung die Lösung sucht, dann müssen wir auch die Lösungen dann so finden, dass wir nicht mit Höchstgrenzen arbeiten bei den Versicherungen, sondern wenn wir die Diskussion aufmachen wollen, und das ist für uns als FDP ganz, ganz wichtig, dann brauchen wir bundeseinheitliche Lösungen, dass wenn wir über die Versicherungslösung reden, dann auch eine 100%-Lösung da ist und man nicht in Gefahrenklassen unterteilt und dann in Gefahrenregionen nur eine Höchstgrenze von 50.000 Euro im Prinzip zulässig hat. Und ich freue mich auf die weitere Diskussion bei diesem Thema in der zweiten Runde. So viel mal zur Faktenlage aus einer anderen Perspektive. Vielen Dank.
Für die Freien Wähler, der Abgeordnete Dr. Streit.
Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Schaut man sich das Thema der heutigen Debatte an, Starkregen und Hochwasser in Rheinland-Pfalz, Klimafolgen effektiv begegnen, Hochwasservorsorge weiter stärken, dann ist das fast das gleiche Thema wie am 14.07.2021. Und lieber Gerd Schreiner, es war nicht an diesem Pult, sondern es war an dem Pult der Rheingoldhalle, wo wir damals tagten. Und der Titel des damaligen Antrags war etwas anders. Der hieß Starkregen und Überschwemmung in Rheinland-Pfalz, Folgen des Klimawandels begegnen, gemeinsame Vorsorge betreiben. Dem Grunde nach aber inhaltlich absolut gleich. Und ich habe mich auch heute gefragt als Mitglied der Enquete-Kommission, wir haben 2 Jahre getagt, wir haben Experten angehört, wir haben nach Lösungen gesucht, wir haben sie in einem Zwischenbericht verfasst und wir haben einen Endbericht abgegeben. Wir waren vor Ort, wir haben uns die Überflutungen an der Ahr in der Eifel angeschaut und wir haben dort mit den Menschen gesprochen. Wir konnten in Augenschein nehmen, welche Zerstörungswirkung die Fluten in Rheinland-Pfalz hatten. Und wir haben das getan, was möglich ist, nämlich da, wo Wasser noch aufzuhalten wäre, haben wir mit Experten diskutiert, was zu tun ist. Und diese Lösungen sind alle zusammengetragen. Das heißt, wir haben überhaupt kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wenn ich dann in meinen Landkreis schaue, dann waren sowohl 2018, 2021 und jetzt auch 2024 die verschiedensten Dörfer und Lagen betroffen. Und ich nehme das den Ort Dudeldorf, Frau Ministerpräsidentin und Herr Levens, wir waren damals in Dudeldorf, wir waren in Kilburg und haben uns die Fluten damals angeschaut. Und im Juni 2018 ist Dudeldorf ja zweimal überschwemmt worden. Die ersten Folgen waren gerade ausgeräumt, ne, die überfluteten Dinge. Und dann kam die zweite Flut, bevor die Gutachter überhaupt die Schäden in Anblick nehmen konnten. Und danach gab es ein Hochwasserschutzkonzept. Also großes Lob, dass es in Rheinland-Pfalz sowas gibt. Das muss man an der Stelle ja auch sagen. Und dass es mit 90% gefördert wird. Eben wurde der Eindruck erweckt, dass grundsätzlich auch alle Dinge dann mit 90% gefördert werden. Nein, bei den Umsetzungsmaßnahmen, dann kommt es darauf an, dann ist man zwischen 25% und 60% nur in der Förderung. Und was ich in Dudeldorf festgestellt habe, und auch Anfang des Jahres habe ich ein Büro besucht, das diese Gutachten für die Gemeinden erstellt. Man ist ja auch gut, man nimmt sich Fachleute und lässt nicht die Leute selbst machen vor Ort, sondern es kommen Fachleute ins Dorf. Das wird dann Gutachten wird dann mit 90% gefördert. Aber dann werden die Maßnahmen, die das Büro aufgeschrieben hat und mit dem Ortsgemeinderat diskutiert hat, die werden dann bei der SGD rausgestrichen. Das heißt, um den Fördertopf zu schmälern, werden die Maßnahmen, die eigentlich sinnvoll sind, dann wieder von der SGD, von einer staatlichen Behörde, als nicht erforderlich gestempelt. Und die Leute ärgern sich natürlich dann vor Ort. Und die Ortsgemeinde, der Ortsbürgermeister denkt, ja, warum haben wir denn die ganze Arbeit gemacht, wenn es dann doch nicht kommt? Und die Angst vom nächsten Hochwasser ist dann natürlich da. Von daher, lieber Nico Steinbach, diese Zweckverbände, diese Wasserverbände, die sind sinnvoll, wenn der Staat denn auch dauerhaft neu